diese Geschichte ist, umso aktueller ist sie. Man lernt ja immer was dazu und im Laufe dieses Jahres habe ich dazu gelernt, dass es eigentlich keine Geschichte ist allein von dieser Sklavin Hagar, sondern dass es die Geschichte ist auch von Sarah, der Frau Abrahams und Hagar und dem der Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in dieser Welt? Was für eine Bedeutung habe ich und wie gehen Menschen mit mir um? Und ich weiß nicht, ob euch in diesem Jahr das schon mal begegnet ist, dass ihr gedacht habt, aber da geht jemand wirklich blöd mit mir um. Und wer achtet mich eigentlich? Was gibt mir eigentlich in dieser Welt Wert? Und oft und grundsätzlich in dieser Welt ist es so, dass Menschen um Ansehen kämpfen, dass Menschen um Achtung kämpfen. Und ein Stück weit kriegst du das in der Schule schon beigebracht. Am Anfang gibt es jetzt noch keine Noten, aber später gibt es Noten. Und wenn es die Noten gegeben hat, dann wirst du unter Umständen auch in deinen beruflichen Laufbahn gewertet nach Sonderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, studiert oder nicht studiert, Ausbildung, was für eine. Du wirst gewertet nach deinem Charakter, wie du dich verhältst oder nicht verhältst in deiner Gesellschaft, wobei das oft unterschiedlich ist, was in einer Gesellschaft wertvoll ist und was nicht. Aber du wirst bewertet. Du bist in dieser Welt ein ständig bewertete und bewertete Person. Und genauso geht es Hagar und Sarah. Es ist diese eine uralte Geschichte. Sie gehört zu den Anfängen der Bibel, in der es darum geht, dass Abraham, der als Gründervater Israels gilt, aus seinem Land auszieht, zu Reichtum kommt, sich gut durchs Leben schlägt und er bekommt, weil er erfolgreich ist, einmal von einem König Vieh, Rinder, Sklaven und Mägde geschenkt. Ja, das war damals so üblich. Es gab damals Mägde und Sklaven und die waren sowas wie Rinder und Esel. Mehr waren die nicht wert. Und die Hagar war eine davon, die wahrscheinlich Abraham geschenkt gekriegt hat. Sie war wahrscheinlich noch sehr jung, denn der Abraham gab sie der Sarah, seiner Frau, so als Leibmagd. Und diese zwei Personen, Sarah und Hagar, waren von da an die Personen, die am engsten das Leben mit sich geteilt haben. So nah kam nicht mal Abraham an seiner Frau damals ran. Das war die Person bei Sarah, die von morgens bis abends um sie war, die all ihre Macken kannte, die für alles da war, der sie bediente. Und Sarahs ganze Person war auch der Hagar bekannt. Also die zwei Frauen hingen oft zusammen, nur dass Hagar die Abhängige war. Jetzt hatte Sarah ein Problem in der damaligen Zeit. Denn die Frage, was bin ich als Frau wert, lag nicht am gleichen Einkommen des Mannes. Damals war das subtiler, damals lag es daran, ob die Frau Kinder bekommt von ihrem Mann. Bild von Mann und Frau und woran es liegt, dass jemand keine Kinder kriegt, war damals noch anders. Damals war es eigentlich klar, wenn der Mann fähig war zur Zeugung, wie auch immer, ein Samenerguss hatte und es kam kein Kind, dann war die Frau schuld. War ganz klar damals. So lebten die und Sarah bekam keine Kinder. Aber der Wert der Frau eines Mannes und der Wert auch in der Hierarchie der Hauptfrau des Patriarchen war nun mal, Kinder zu haben. Das gab ihr Ansehen. Hatte sie nicht, hatte der Ahnherr ein Problem, nämlich die Erbschaft konnte nicht weitergegeben werden. Das Geschlecht pflanzte sich nicht fort. Hat eine Frau viele Kinder bekommen, wurde sie hoch geehrt, denn das Geschlecht wurde weitergegeben und man hatte Nachkommen. Sie bekam keine Kinder und irgendwann kam sie auf eine damals durchaus gängige Idee, zu sagen, pass mal auf, ich gebe dir meine Leibmagd Hagar zur Frau, schlaf du mal mit ihr und dann war rechtlich das von der Magd geborene Kind das Kind der Ahnherrin, der Frau. Also automatisch galt dieses Kind als eheliches Kind auch der beiden. Von Sarah und Abraham, obwohl es die Hagar geboren hat. Überall übrigens in der Bibel wird aber immer, wenn sowas passiert, gesagt, dass tatsächlich die Mutter genannt wird und nicht die Ahnherrin. Also da ist man schon genau und sagt, nee, Mutter war die, obwohl sie rechtlich eigentlich zu den anderen gehörte. Jetzt bekommt Abraham Hagar zur Frau, schläft mit ihr und aus dem Bibeltext geht hervor, das hat er wohl nicht einmal gemacht, der scheint öfter mit ihr Gemeinschaft gehabt zu haben. Dann wird die Hagar schwanger und jetzt passiert was Interessantes. Hagar, die Sklavin, die keinerlei wirklichen Wert hatte, die in dieser Welt nichts wert war, die nur zu dienen hatte, bekam ein Kind. Und alle in diesem Clan von Abraham wussten, woher das Kind kam. Nicht von Sarah. Rechtlich war das ganz klar, aber das Ansehen von Hagar explodierte in dem Moment. Und Hagar wusste es. Und Hagar, die bisher so klein war und zudem schwanger war, ging in eine Welt, die sagte, ich und mein Kind sind das Wichtigste, was es auf dieser Welt gibt. Weiß jeder Schwangere. Jede schwangere Frau weiß, dass ich und mein Kind ist dann das Wichtigste. Da haben wir Männer zu kämpfen und sind dann das dritte oder vierte, fünfte Rad am Wagen. Ist einfach biologisch so. Da müssen wir durch als Männer. Und dann ist die Hagar explodiert in ihrem Selbstwert. Und von da an ist es, jetzt muss ich mir jemanden suchen, gibt es eine Frau, die gleich groß ist wie ich? Oder wie Margarete? Wer haben wir denn? Margarete, kommst du mal? Ja, wen haben wir denn von der gleichen Größe? Petra, meinst du, dass du gleich groß bist? Na ja, komm mal. Ja, ich glaube auch, sie ist ein bisschen größer, aber... So, der Punkt war aber, ganz egal von der Körpergröße, Petra, stellst dich mal dahin. Da drauf. Sarah war immer die, die größer war. Ganz egal, ob sie gescheiter war, ob sie irgendwas besser konnte, es war völlig wurscht. Sarah war immer die, die herabsah auf Hagar. Jetzt wird Hagar schwanger. Kommst du mal runter? Und jetzt steht Hagar da oben. Und Sarah, die gewöhnt ist, die größer zu sein, die schaut nicht so freundlich. Die ist stinksauer. Die ist stinksauer über diese Situation. Und Hagar lässt sie das spüren. Ich weiß nicht, gar nicht, ob du das kannst, so ein richtig ironisches, schnippisches Lächeln. Tagtäglich erlebt Sarah das. Danke. Das kann nicht gut gehen. Und Sarah geht zu Abraham und sagt, Abraham, das ist ungerecht. Du bist hier der Familienrichter, beende das hier mal. Stell mal wieder die richtige Rechtsstellung hierher. So geht es nicht weiter. Und Abraham denkt sich, Zickenkrieg, mache ich nicht mit. Und sagt der Sarah, du, das ist doch deine Magd. Also, dann erzieh sie richtig. Kümmere dich drum, sie gehört dir. Ist nie meine Magd. Du hast sie mir zwar als Frau gegeben, aber sie ist deine Magd. Und es heißt dann, Sarah demütigte Hagar. Das heißt, jetzt lässt sie die Hagar richtig auflaufen. Was Arbeit angeht, was Dienst angeht. Sie behandelt sie unfreundlich. Vielleicht, man kann vielleicht denken, auch mit Gewalt. Wahrscheinlich eher nicht. Also die Nebenfrau meines Mannes, die lasse ich jetzt nicht auspeitschen oder schlagen. Kommt nicht gut, macht man wahrscheinlich lieber nicht. Aber der Hagar geht es so auf den Wecker und die kriegt so eins drauf, dass sie sagt, das halte ich hier nicht mehr aus und läuft davon. Sie läuft in die Wüste und da setzt unser Bibeltext ein. Als nun Sarah sie demütigen wollte, floh sie vor ihr, nämlich Hagar. Aber der Engel des Herrn fand Hagar bei der Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Da sprach der Engel zu ihr, Hagar, Sarai Smagd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und das Erstaunliche an der Stelle ist, während Hagar flieht, als Schwangere aus einer Ehe vor ihrer Herrin davonläuft, alleinerziehende Mutter, die ihrem Mann davongelaufen ist, die aus einer Sippe geflohen ist, keine guten Chancen in der Welt damals. Da kommt der Engel des Herrn und findet sie und sagt, Hagar, du bist doch Sarais Magd, damals hieß Sarah noch Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und das sind zwei wichtige Fragen. Die erste Frage heißt, woher kommst du und was willst du eigentlich? Wovon läufst du davon? Und wo soll eigentlich dein Ziel sein? Also, was machst du da und wo willst du eigentlich hin? Was macht es für einen Sinn, was du da gerade tust? Und ihr wird gesagt, du bist Sarais Magd. Du kommst aus einem Leben und aus einem Lebensumstand, in dem hast du drin gelebt und den wirst du nicht los, auch wenn du davonläufst, weil keiner wird seine Geschichte los. Habt ihr schon mal versucht, eurer eigenen Biografie, eurer Geschichte davonzulaufen? Nee, vielleicht nebenbei, aber nein. Und es ist gut so, weil du schaffst es nicht. Du nimmst dich immer mit. Und es geht auch der Hagar so, sie nimmt sich mit und wohin sie auch geht, sie wird immer ihre Geschichte mitnehmen. Immer. Und es macht keinen Sinn. Und dann sagt ihr dieser Engel, pass auf, geh wieder zurück in deine Situation. Und es scheint hart, aber tatsächlich werden Probleme in unserem Leben nicht durch Flucht gelöst. Nicht, weil ich wegschaue, nicht, weil ich es nicht wahrhaben will. Probleme löst du nicht, indem du davonläufst und wegschaust. Du musst dich stellen. Du musst dich diesen Problemen stellen. Aber wie? Und das ist der zweite Aspekt hier. Jetzt sagt der Engel zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trutz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Ismael bekommt eine Verheißung, der Sohn. Auch dein Leben hat einen Wert. Auch dein Leben wird von Gott gesehen und du bist jemand, der Ansehen hat. Und das ist der entscheidende Unterschied. In dieser Welt, wie am Anfang gesagt, bist du halt groß, wenn man dich groß macht. Wenn man dir sagt, du bist gut, du bist was wert. Du bist groß. Und je höher jemand gehoben wird, desto mehr Ansehen hat er. Das weiß er auch. Und dieses Ansehen macht was mit ihm. Ich bin wer. Wer auch immer. Aber ich bin wer. Weil ich Ansehen habe. Weil ich mich in Kreisen bewege und die sagen mir, dass ich etwas bin, dass ich was kann, dass ich bestimmte Positionen habe, ich bin wer. Und wir erarbeiten uns Positionen, wir versuchen gut zu sein, wir versuchen es den Menschen recht zu machen, wir versuchen anständig zu sein, wir versuchen wer zu sein. Gut, wenn man das kann, es gibt eben Menschen, die können es nicht, wie die Hagar. Du kannst tun, was du willst. In dieser Welt gibt es Menschen, die können kämpfen, so viel sie wollen. Die haben keinerlei Ansehen. Welcher Mensch ist mehr wert? Der, der mehr Ansehen hat, der das Ansehen hat? Oder den, dem man sagt, du bist nichts wert? Wer hat wirklich Wert und Würde? Gibt es einen Unterschied zwischen der Würde des einen Menschen und des anderen Menschen? Nein. Es gibt keinen Unterschied der Würde. Beide sind gleich wert. Der eine hat Ansehen. Vielleicht deshalb, weil er im passenden Teil der Welt lebt und eine passende Situation. Der andere hat die A-Karte gezogen, weil er keinerlei Ansehen hat und am falschen Zeit, am falschen Ort geboren wurde. Aber Würde haben doch die Menschen beide. Und das ist die Geschichte, die hier geschrieben steht. Hagar lernt, dass nicht nur Sarah Ansehen hat, aufgrund ihrer Macht, sondern dass sie Ansehen hat bei Gott. Und dieses Ansehen gibt ihr Würde. Und das ist doch eigentlich die Frage von Sarah, die da noch Sarai heißt später, auch, wer gibt mir Würde? Weil ich Kinder krieg? Wer gibt mir Würde? Und diese Geschichte erzählt davon, Würde bekommst du, weil du ein Mensch bist, der Gott kennt, den Gott kennt. Später erzählt es Jesus sehr ausführlich. Aber du bist ein Mensch, den Gott kennt, der von Gott geliebt wird. Und jetzt geht Hagar in ihre Lebenssituation zurück. Aber sie geht nicht in diese Lebenssituation zurück, als die Sklavin allein von Sarai, sondern sie geht zurück als ein Mensch, der Würde bekommen hat und Identität von Gott. Wie gehen wir mit unserer Würde um? Wer bin ich? Wer bin ich, Ralf Gottwald? Wer ich heute vor euch predige und den ich weiß, in absehbarer Zeit in Rente gehe. Muss ich dann weiter predigen, um jemand zu sein, damit ich noch eine Kanzel habe? Muss ich das? Ist das mein Wert? Mal ehrlich, wie sieht es mit eurem Wert aus und Würde? Was gibt euch Würde und Wert? Worauf seid ihr stolz? Worauf seid ihr stolz? Also es gibt Dinge, die kann man gut und das ist schön, ja. Aber wenn das dein Wert ist, was ist, wenn du es nicht mehr kannst? Wenn ein Unfall passiert, wenn das Leben nicht mehr so mitspielt, was dann? Ist dann deine Würde weg? Ich finde die Geschichte von Hagar und Sarah absolut spannend und fast schade, dass wir sie jetzt ein Stück verlieren durch einen neuen Bibelvers, weil es ist die erste Geschichte der Bibel mit Frauen, wo Frauen angesprochen werden und in der Würde so deutlich zur Sprache kommt, wie sonst nicht. Wer bin ich und wer sind wir? Ich finde es sehr spannend und ich wollte es euch gerne noch einmal mit auf den Weg geben, weil die Hagar ebenso eindeutig sagt, was ihr Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das ist ihre Würde. Und damit hat sie Kraft. Sie hat Kraft, in die Lebensumstände zurückzugehen. Und auch wir müssen oft in unserem Leben bestehen. Wir haben keine Chance. Immer wieder, wir müssen uns dem Leben stellen. Aber wenn wir die Würde passend haben, nicht von dem, was mir äußerlich alles an Ansehen gibt, sondern weil ich weiß, ich habe Würde, dann kann ich anders in den Lebenssituationen stehen. Dann kann ich mit Verletzung anders umgehen und die Hagar war sehr verletzt. Und es gibt zwei Dinge, die in der Bibel sehr wichtig sind. Umkehr und Demut, beziehungsweise Buße, Umkehr und Demut. Nämlich umzukehren, mich zu stellen und zu sagen, ich laufe nicht davon, ich bin die Person, die ich bin in dieser Welt und ich bin es. Ich stelle mich dem und ich lebe Vergebung. Ich lasse los, was mich ständig verletzt. Ich lasse es los und sage nicht immer, ich muss um meine Würde kämpfen. Ich habe Würde. Und damit kann ich den Krieg, der oft in Beziehungen lebt, auch in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, in Beziehungen zwischen Ehepartnern, in Beziehungen zwischen Freunden ein Ende setzen und sagen, ich beende diesen Krieg, weil ich vergebe, weil ich loslasse. Und dann trage nicht mehr ich diese Last. Ich muss nicht mehr diesen Krieg dauernd kämpfen, damit ich jemand bin. Ich bin wer und deswegen kann ich stehen. Deswegen kann ich in die Augen schauen. Und deswegen kann ich feststehen. Und das tut gut. Nehmt sie nochmal mit. Und nutzt Zeiten, wenn ihr spürt, wer bin ich eigentlich? Gerade das Neue Testament, die Begegnungen Jesu mit Menschen zeigen sehr viel, wie Gott Menschenwürde gibt. Lest doch einfach diese Geschichten. Und eure Würde wird gefestigt sein, weil sie nicht mehr davon abhängt, was andere über euch denken. Amen.